Bis zu den CSD ist es noch eine Weile hin, aber ich nehme an, es wird sicherlich jetzt schon überall in Deutschland geplant. Frau Arnold, und ich nehme an, Sie waren früher auch schon auf CSDs unterwegs. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass dort demografisch nicht ganz ordentlich die queere Community abgebildet wird?
Ist mir in der Tat klar geworden, seitdem ich arbeite jetzt seit 2 Jahren für den Dachverband Lesben und Alter und im Grunde so in den Jahren davor, weil, wie schon gesagt, ich bin auch schon ein bisschen älter, ich bin jetzt 58, gebe ich zu, und kenne den CSD seit Anfang der 90er Jahre und das hat sich schlicht einfach verändert, weil der CSD ist mit denjenigen, die ihn mal, sage ich, gegründet haben, gealtert und zunehmend aber sind dann vor allen Dingen junge Leute, was auch gut so ist, in den letzten Jahren auf den CSDs gewesen. Und so richtig befasst worden bin ich mit dem Thema eben, seitdem ich für den Dachverband Lesben und Alter arbeite.
Mhm. Bevor wir jetzt ins Detail gehen von diesem Leitfaden, wie kam es denn, dass Sie den dann geschrieben haben? Also das von diesem Erkenntnis, aha, okay, da ist was, was wir vielleicht ändern wollen. Wie ist es dann zu diesem konkreten Papier gekommen?
Das ist eine Zusammenarbeit mit der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren gewesen, 2019. Und wir haben uns dann ein bisschen orientiert an einer amerikanischen Organisation, die sich SAGE nennt, für Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter und queere Menschen, eben die Ältere vertreten. Und die haben, glaube ich, schon 2 Jahre vorher eben so ein Leitfaden aufgelegt und den haben wir entdeckt und haben gesagt, das ist, da können wir uns gut dran orientieren. Wir haben auch mit denen gesprochen und haben dann daraufhin den Leitfaden entwickelt, weil wir eben sahen, dass aus unserer Sicht eben CSDs einfach altersgerechter werden sollten, wobei die Intention dabei auch war, dass wir auch gesagt haben, das, was altersgerecht ist, ist eben nicht nur für ältere Menschen gut, sondern auch durchaus für Jüngere, weil es gibt ja auch jüngere Menschen, die mit Einschränkungen leben müssen, Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte. Und ich kenne zum Beispiel vom Kölner CSD von Beginn an, dass es immer Gebärdendolmetscher auf den Bühnen und DolmetscherInnen auf den Bühnen gibt und die um eben auch für Menschen, die ein eingeschränktes Hörvermögen haben, das möglich zu machen, dem Programm auch zu folgen.
Ja, wir sprechen nicht ohne Grund heute. Sie haben nämlich gestern Abend einen Workshop gegeben für CSD-OrganisatorInnen aus ganz Deutschland. Es wurde organisiert vom Thüringer Queerweg e.V. Haben die Jungen in der Community Bock auf die Interessen der Eltern?
Das war ganz schön zu erleben, dass das so ist. Ja, also es gibt, habe ich so erlebt, viele wissen oder für viele war das ein neues Thema. Sie hatten aber Interesse dran, da auch einfach zu gucken, wie können wir denn die Älteren mit einbeziehen, weil das ist, denke ich mal, so das Wichtigste, auch die Älteren auch in der Vorbereitung mit einzubeziehen und sie einfach nach ihren Bedürfnissen und nach ihren Wünschen auch zu fragen. Mhm. Ich habe auch so erlebt, dass es ein Interesse daran gibt, eben auch auf sie zuzugehen und sie kennenzulernen und auch vielleicht auch zu erfahren, was die selber in ihrem Leben erlebt haben. Weil viele von denen, die heute über 65 sind, gehören ja zu denjenigen, die ab den 70er Jahren an vorderster Front sozusagen mit dafür gekämpft haben, dass wir heute da sind, wo wir sind, was die Rechte von LSBTIQ-Menschen angeht.
Können Sie dann irgendwie sagen, es gibt so ein Gefälle Ost, West, Nord, Süd, irgendwelche Regionen, die da schon irgendwie VorreiterInnen sind? Oder ist es irgendwie durch ganz Deutschland bunt gemischt, dass da wirklich noch mehr gehen muss beim Thema altersgerechter CSD?
Ich denke, mehr geht immer. Also wir haben mit der Kampagne, die wir 2019 aufgesetzt haben, ja auch eine Webseite gestartet, es gibt insgesamt so 40 Maßnahmen, die wir zusammengetragen haben, die man als CSD erfüllen kann, um als altersgerecht zu gelten. Da kann man auch eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Und wer das tut, der wird auf dieser Webseite CSD ist für Alte da als altersgerechter CSD gelistet. Da sind 10 CSDs jetzt dabei, das ist unterschiedlich. Da ist Berlin, Köln, Hamburg mit dabei, aber auch kleinere Städte wie Mannheim, Magdeburg ist mit dabei. Also ist relativ bunt gemischt, aber es darf mehr werden.
Mhm. Eine von diesen 40 Maßnahmen, die es auch auf der Seite eben www.csdsfueraltedar.de gibt, lautet: Ältere LSBTI gehen am Anfang einer Demonstration mit. Das hört sich eigentlich selbstverständlich an, aber es passiert wohl oft in der Realität nicht, oder?
Ja, das muss man so sagen. Genau, das ist so. Ja, das ist nicht überall Standard und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es eben unterschiedliche Verfahren gibt, wie so Demonstrationszüge zusammengestellt werden. Also ich weiß, dass zum Beispiel Köln seit vielen Jahren Wert darauf legt, die Plätze zu verlosen. Da gibt es so ein Losverfahren, damit nicht immer die gleichen vorne weg gehen. Aber auch da hat man sich, glaube ich, inzwischen nochmal überlegt, wie man das machen kann. Also in Köln, aus Köln weiß ich zum Beispiel, es muss nicht unbedingt am Anfang sein, aber relativ weit vorne kann es sein. Und in Köln wird zum Beispiel vom Rubicon werden Rikschas für Ältere gestellt, in Hamburg, da wird, glaube ich, ein Bus gemietet und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das einfach vereinbaren kann.
Es gibt, wie Sie haben es gesagt, 40 Maßnahmen, die man machen kann, um den CSD altersgerecht zu machen. Die können wir jetzt nicht alle auflisten, das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ich glaube, es kann man sagen, darum barrierefrei zu machen, sichtbarer zu machen, ältere Menschen, die einzuspannen in die Planung. Das hört sich ja jetzt erstmal alles nach ein bisschen mehr Arbeit an, um einen CSD zu organisieren. Was würden Sie jetzt den OrganisatorInnen sagen oder was haben Sie denen gestern bei dem Workshop gesagt? Ist es aber so wichtig, dass man es macht?
Also der eine Punkt ist ja der, das sagte ich ja eben schon, das sind eben diejenigen, die sozusagen die Pionierinnen waren und ich glaube, es ist schon wichtig, auch deren Beitrag einfach zu würdigen und hervorzuholen und weil ich glaube, alle Bewegungen brauchen auch Geschichten. Und die können eben Ältere erzählen und das ist auch durchaus spannend für andere. Daraus kann man ja auch lernen, so, ne? Wie habt ihr damals Dinge organisiert? Wie seid ihr dazu gekommen, dass bestimmte Dinge durchgesetzt werden können? Das ist so der eine Teil. Der andere Teil ist eben, dass ich insgesamt finde, dass eine Gesellschaft, und das steht eben dann auch CSD-Veranstaltungen oder anderen queeren Veranstaltungen gut an, eben Menschen möglichst offen zu sein für alle Gruppen und alle mit einzubeziehen und eine Vielfalt zu zeigen.
Mhm. Ich würde gerne noch, nachdem wir jetzt über den CSD gesprochen haben, über Ihre Arbeit als Referentin und Geschäftsleiterin für den Dachverband Lesben und Alter sprechen. Können Sie kurz skizzieren, also kurz ist betont, weil das ja, glaube ich, eine relativ lange Geschichte ist, aber können Sie uns skizzieren, wie dieser Dachverband entstanden ist und für was Sie sich einsetzen?
Gerne. Also schon in den 80er Jahren waren Lesben mit die Ersten, die sich mit dem Thema Altern und wie wollen wir eigentlich leben, wenn wir alt werden, beschäftigt haben. Und daraus entstanden dann auch erste Gruppen und Vereine, die sich mit den Themen beschäftigt haben. So ab den 2000er Jahren wurde sich auch professionell mit dem Thema beschäftigt und daraus entstand 2004 die erste bundesweite Tagung Lesben und Alter und davon gab es dann bis 2017 mehrere. 2009 hat man dort auf einer Bundestagung beschlossen, tatsächlich ein Netzwerk zu gründen und seit 2017 ist der Dachverband tatsächlich ein eingetragener Verein mit wechselnden Projektförderungen seit 2016, der dann auch erlaubte, eine kleine Geschäftsstelle aufzubauen. Und thematisch beschäftigt sich der Dachverband mit, oder wir sagen eigentlich immer, alles das, was Frauen wirtschaftlich oder überhaupt in ihrer Lebenssituation betrifft, ist auch ein Thema für lesbische ältere Frauen. Das betrifft Themen wie Altersarmut, Rente, aber auch, das ganz wichtig, auch Thema Wohnen, Wohnformen. Ist zum Beispiel so, dass in Berlin momentan das erste lesbische Wohnprojekt entsteht.
Ja, das Ruth.
Genau, von Ruth, ja. Mhm.
Ganz kurz da nochmal darauf eingehend, auf Ihre Organisationsstruktur. Das heißt, Sie haben keine institutionalisierte Förderung, sondern müssen immer schauen, dass die Projektgelder reinkommen.
Mhm, genau, okay. So ist es, ja.
Noch kurz zur Altersarmut. Warum oder ist Altersarmut speziell ein lesbisches Thema oder ist das nicht der Fall?
Aus unserer Sicht ja. Es gibt keine richtigen Zahlen dazu, das muss ich dazu sagen. Aber wir wissen generell ja, dass das, was wir den Gender Pay Gap nennen, dass der sich im Alter nochmal zu einem Pension Pay Gap verdoppelt. Dazu gibt es Studien, dass von dem, wir haben ja ungefähr so 20% Gender Pay Gap, der wird im Alter, wird es so roundabout 40%. Ältere Menschen sind häufig von Altersarmut zunehmend bedroht. Und wir wissen aus unseren Veranstaltungen, dass eben auch lesbische Frauen ab 65, denen fehlt einfach das Geld. Also ich kenne auch persönlich viele, die zum Beispiel in Großstädten leben und die eine schmale Rente haben, zum Teil auch aufstocken müssen und die im Grunde panische Angst davor haben, dass sie eine Mieterhöhung bekommen, weil sie dann ihre Mieten nicht mehr bezahlen könnten.
Was gäbe es denn für politische Maßnahmen, um dagegen zu steuern?
Also wir fordern, dass man gucken muss, dass zum Beispiel auch gesellschaftliches Engagement auf Rentenjahre angezählt wird, weil viele der Frauen haben sich sehr stark engagiert in der zweiten Frauenbewegung der 70er Jahre. Ich rede jetzt über Westdeutschland. Das muss man natürlich immer auch unterscheiden, dass es da sicher Unterschiede gibt. Oder so Dinge, dass man nochmal überprüfen muss, was jetzt zum Beispiel die Grundrente anbetrifft, ob diese Einstufung des Eckrentners mit 35 Beitragsjahren, die trifft auf Frauen oft nicht zu und da muss man aus unserer Sicht einfach nochmal genauer drauf gucken. Und es geht auch ganz wichtig aus unserer Sicht darum, die Lebensverhältnisse von älteren Lesben über 60 weiter zu erforschen, um dann eben genauer sagen zu können, wo sind eigentlich die spezifischen Bedürfnisse.
Und genau bei dieser Forderung, das habe ich jetzt rausgehört vorhin auch schon bei Ihnen, da passiert wohl nicht viel, ne? Bisher.
Genau. Ja, ja. Ja.
Ich habe einen Beitrag, ein Feature gemacht über alternative Wohnformen und insbesondere, was das für Queers bedeutet. Und da habe ich eben auch mit Jutta Plambach gesprochen, die ja von diesem Ruth-Hausprojekt in Berlin ist. Das ist quasi ein offenes Hausprojekt, das in Berlin entstehen soll, ausschließlich für lesbische Frauen. Mhm. Ist das auch für Sie eine Utopie für eine queere Wohnform, die funktionieren kann? Oder anders, was fordern Sie da als Dachverband für altersgerechtes Leben für lesbische Frauen?
Also wir unterstützen das natürlich, das Rot-Bund-Projekt und die Jutta Brambach, die ist auch, die ist sozusagen im Hauptberuf ja für das Wohnprojekt zuständig, ist aber auch im Vorstand vom Dachverband, sodass wir uns da auch eng austauschen können. Und das ist natürlich eine Forderung, dass eben solche Wohnprojekte entstehen können und dass sie auch mit den Menschen selbst umgesetzt werden.
Mhm. Kennen Sie aus anderen deutschen Städten noch Initiativen, wo sowas wie in Berlin entsteht, also wo quasi Frauen, lesbische Frauen unterschiedlichen Alters zusammenleben und eben auch ältere Frauen dann eine Perspektive haben, wo sie auch gepflegt werden können für die älteren Jahre? Gibt es da andere Initiativen in Deutschland, die Ihnen bekannt sind?
Ja, es gibt die Sappho Frauenwohnstiftung. Die haben verschiedene Projekte, wo in unterschiedlichem Rahmen Frauen, Lesben Wohnprojekte gegründet haben. Es gibt auch, soweit ich weiß, das kriegen wir auch immer wieder mit, im privaten Rahmen auch solche Initiativen. Und da versuchen wir natürlich auch, soweit es uns möglich ist, zu unterstützen mit Know-how, wenn die auf uns zukommen.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Frau Arnold. Haben Sie Kenntnis darüber oder wissen Sie konkret, wie Corona das Leben von älteren Queers, insbesondere von Lesben, verändert hat? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen?
Aus unserer Kenntnis ist es tatsächlich so, dass viele oder für viele natürlich, das, was Wahlfamilien sind, also wenn sie keine eigene Familie haben, dass das natürlich schwieriger war, in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten. Das Thema Einsamkeit ist natürlich ein Thema. Da gibt es, aber da kann ich sozusagen einen Buchtipp auch aussprechen. Das ist gerade rausgekommen, auch vom Kölner Rubikon, ein kleines Buch. Das heißt, das ist alles unsere Lebenszeit, ältere Lesben und Schwule in der Corona-Krise. Das sind 6 Interviews mit, ich glaube, 3 Lesben und 3 schwulen Männern, die eben über ihre Erfahrungen in der Corona-Krise erzählen. Das kann ich zu dem Thema sehr empfehlen.
Okay, eine Empfehlung zum Schluss von Sabine Arnolds vom Dachverband Lesben und Alter. Wir haben darüber gesprochen, wie der Christopher Street Day alltagsgerechter gestaltet werden kann. Es gab da gestern Abend eine Veranstaltung organisiert vom Queerweg e.V. aus Thüringen. Und wir haben auch darüber gesprochen, was macht eigentlich der Dachverband Lesben und Alter. Und wie wirkt sich das auf in diesen Pandemiezeiten? Wie wirkt sich diese Pandemie aus? Frau Arnold, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben heute und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, Ihnen auch, Herr Straub.